Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katharina Peetz. Guten Tag. Paukenschlag in der Zugbranche. Was die geplante Übernahme der Spansparte von Bombardier durch den Alstom-Konzern bedeutet. Engere Zusammenarbeit mit Russland. Wie sich die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen trotz Sanktionen entwickeln. Und mehr Steueroasen. Die EU hat ihre schwarze Liste verlängert. Wer öfters mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, kennt die Züge des Herstellers Bombardier. Nun will das kanadische Unternehmen seine Zugsparte für rund 6 Milliarden Euro an den französischen Konkurrenten Alstom verkaufen. Damit würde sich gerade jetzt, wo Bahntechnik stark nachgefragt ist, das Angebot an Herstellern verkleinern. Auch deshalb muss die EU-Kommissarin für Wettbewerb, Margarete Vestager, den Deal erst prüfen. Die Einzelheiten und Reaktionen auf die geplante Fusion fasst Mischa Erhardt für uns zusammen.
Seit längerem schon loten Unternehmen der Bahnindustrie in Europa mögliche Zusammenschlüsse aus. Zunächst liebäugelte Siemens 2017 mit einer Fusion mit der in Berlin ansässigen Zugsparte des kanadischen Bombardier-Konzerns. Schon damals wollte man sich gegen die wachsende Konkurrenz vor allem aus China wehren. Heute klingt das nicht anders aus dem Munde des französischen Wirtschaftsministers Bruno Le Maire. Ich glaube, die Annäherung zwischen Alstom und Bombardier ist eine sehr gute Nachricht für die europäische Bahnindustrie. Denn das zeigt, dass wir fähig sind, europäische Industrieriesen zu schaffen, die sich gegen die ausländische Konkurrenz behaupten können.
Géant industriel européen, capable de résister à la concurrence étrangère.
Allerdings weiß Le Maire auch, dass erst vor einem Jahr Alstom und Siemens mit dem Versuch einer Fusion ihrer Zugsparten gescheitert waren. Die EU-Kommission hatte Wettbewerbsbedenken geltend gemacht.
Also es ist nicht sicher, dass das diesmal genehmigt wird,
sagt Branchenanalyst Stefan Schöppner von der Commerzbank. Allerdings stünden die Chancen bei diesem Versuch etwas besser, meint er.
Es liegt eben daran, dass beim letzten Mal vor allen Dingen die Signaltechnik im Vordergrund stand, die extrem wichtig und extrem kritisch ist. Das ist diesmal eben anders. Diesmal geht es vor allen Dingen um Regionalzüge.
Nach Berechnungen des auf Bahn und Logistik spezialisierten Beratungsunternehmens SCI Verkehr käme Alstom Bombardier bei Elektrotriebwagen auf einen Marktanteil in Europa von knapp 50%. Vor allem im Regionalverkehr wird diese Art von Antriebswagen eingesetzt. Das gemeinsame Unternehmen würde aber vor allem den Markt für Diesel- und Hybridfahrzeuge in Europa beherrschen und käme auf einen Umsatz von insgesamt über 15 Milliarden Euro.
Also es entsteht natürlich ein erheblich größeres Unternehmen, als die beiden einzelnen Wettbewerber dann in der Vergangenheit gewesen wären. Und Größe spricht dann immer für Kosteneinsparungen durch effizientere Produktion. Deswegen könnte das durchaus Sinn machen.
Allerdings könnte das natürlich dann auch zu Jobverlusten führen.
Ja, ich glaube schon, dass als Mitarbeiter man sich dann schon ein bisschen Sorgen machen muss, wie das neue Unternehmen aufgebaut wird. Die gute Nachricht ist, dass es langfristiges Wachstum geben soll. Die schlechtere Nachricht ist, dass die Standorte neu sortiert werden müssen. Alstom ist ja bisher schon in Deutschland in Salzgitter vertreten und Bombardier stärker in den neuen Bundesländern.
Bei Bombardier arbeiten in der Zugsparte deutschlandweit rund 6.500 Stammbeschäftigte und über 1.000 Leiharbeiter. Bei Alstom sind es rund 2015 Beschäftigte hierzulande an 6 Standorten. Vor allem die Überschneidungen könnten die Wettbewerbshüter auf den Plan rufen, weil durch die Fusion ein Konkurrent wegfiele in einem Markt mit ohnehin nur wenigen Wettbewerbern. Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire allerdings sieht in der Größe eines fusionierten Alstom-Bombardier-Bahnkonzerns vor allem die Chance, sich gegen die internationale Konkurrenz zu wappnen. Das habe er auch Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager heute deutlich gemacht.
Sur la nécessité d'adapter les règles de la concurrence à la réalité économique mondiale. La réalité économique mondiale, elle est brutale.
Wir müssen die Wettbewerbsregeln an die brutale Realität der globalen Wirtschaft anpassen. Da haben sich chinesische oder amerikanische Champion. Gegen die brauchen wir europäische Industrie-Champion, um unsere ökonomischen Interessen und unsere wirtschaftliche Unabhängigkeit zu verteidigen. Alstom, Siemens und Bombardier fürchten vor allem, dass der chinesische Konkurrent CRRC verstärkt nach Europa dringt.
Der Beitrag von Mischa Erhardt. Nicht nur bei Bombardier steht ein Verkauf an, auch das Münchner Traditionsunternehmen Osram steht kurz vor der Übernahme, und zwar durch den österreichischen Sensorspezialisten AMS. Bei der letzten regulären Hauptversammlung des Lichtkonzerns war die Stimmung durchwachsen, auch wenn die Konzernspitze betont positiv in die Zukunft blickt. Michael Watzke mit den Einzelheiten.
In Beziehungsfragen gibt sich Olaf Berlin gern fortschrittlich. Der Osram-Chef vergleicht die Übernahme seines Unternehmens durch AMS gern mit einem Heiratsantrag,
bei dem die Braut den Bräutigam gefragt hat. In unserer heutigen modernen Welt spielt das keine Rolle mehr. Am Ende zählt nicht der Antrag, sondern die Ehe. Und damit diese gelingt, müssen sich beide Ehepartner mit Verständnis begegnen.
Sagt Paartherapeut Berlin, dessen Unternehmen in diesem Bild der Bräutigam ist, der lange gezickt hat, bevor die Braut AMS mit der Brechstange kam. Eine Shotgun-Marriage sei das gewesen, raunt ein Osram-Aktionär und Mitarbeiter heute bei der Hauptversammlung in München. Aber Olaf Berlin betrachtet die Heirat eher wirtschaftlich.
Die Geschäftslogik hinter dem Zusammenschluss ist richtig. Und deswegen hatten wir auch ein Auge auf AMS geworfen. Aber natürlich gab es hier auch gewisse emotionale Aspekte, weil in diesem Fall das kleinere und jüngere Unternehmen das größere und traditionsreiche übernehmen wollte.
Und dann auch noch Österreicher. Hätte es im Kongresszentrum München eine Bar gegeben, viele Osram-Beschäftigte hätten wohl versucht, sich die Braut schön zu trinken. Denn überzeugt sind längst noch nicht alle Osram-Mieten, wie CEO Berlin seine Belegschaft nennt. Vor allem, weil Berlin den Sparkurs noch um 300 Millionen Euro verschärfen will. Osram-Aufsichtsratschef Peter Bauer betrieb deshalb Seelenmassage.
Die Mitarbeiter von Osram, Mitarbeiterinnen von Osram und die Arbeitnehmervertreter haben sich den notwendigen Anpassungen konstruktiv gestellt und dem Unternehmen in dieser Phase sehr geholfen. Und dafür auch nochmal von meiner Seite herzlichen Dank.
Die Phase, von der Bauer sprach, war laut Osram-Chef Berlin das schwierigste Jahr in mehr als einem Jahrhundert Firmengeschichte. 13% Umsatzrückgang, Gewinneinbruch, Übernahmechaos. 2020 kann eigentlich nur besser werden als 2019.
Gemeinsam mit AMS können wir einen europäischen Weltmarktführer für Sensorlösungen und Photonik schaffen. Wir beschleunigen damit unseren laufenden Wandel im Unternehmen und erschließen zugleich neue Wachstumsfelder. Besonders im schnell wachsenden Markt für Smartphone-Lösungen.
Denn im Bereich Mobilfunk ist AMS besonders erfolgreich. Osrams Stärke liegt eher im Automobilmarkt. Im Bereich Fahrzeugbeleuchtung beispielsweise sind die Münchner weltweit Nummer 1.
Rund die Hälfte unseres Umsatzes erzielen wir mit Autoprodukten. Wir haben eine starke Abhängigkeit vom Automobilsektor. Entsprechend hart wurden wir von der schwachen Nachfrage im letzten Geschäftsjahr getroffen.
Die Autobranche schwächelt derzeit, besonders in China. Für dieses Jahr stellt Osram-Chef Berlin eine Konsolidierung der Geschäfte in Aussicht mit einer Umsatz- und Margenentwicklung zwischen plus und minus 3%. Es sei weiterhin ein harter Weg, aber
dies ist nicht das Ende von Osram. Die vielbeschworenen Lichter gehen bei Osram eben nicht aus.
Sogar in der Münchner Innenstadt am Stachus sollen die Osram-Lichter bald wieder leuchten. Dort hatte die Stadt eine jahrzehntealte Osram-Leuchtreklame abgeschaltet. Bald jedoch soll der Schriftzug »Hell wie der lichte Tag« neu erstrahlen mit besonders energiesparenden LEDs.
Michael Watzke über die letzte reguläre Hauptversammlung von Osram. Norbert Röttgen ist zwar ebenfalls ins Rennen um den CDU-Vorsitz eingestiegen. Die Außenpolitik hat der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags offenbar aber auch nicht aus den Augen verloren. Im Gespräch mit der Bild-Zeitung hat Röttgen mit Blick auf die russischen Luftangriffe im Norden Syriens Sanktionen ins Gespräch gebracht. Nötig sei maximaler politischer und wirtschaftlicher Druck auf Russland, so der CDU-Politiker. Ob sein Parteikollege Wirtschaftsminister Peter Altmaier das ähnlich sieht? Altmaier war einer der Gäste auf einer Russland-Konferenz beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag in Berlin. Gesine Dornblüt hat die Konferenz für uns begleitet.
Mehr als 500 Konferenzteilnehmer, darunter mehrere Minister. Das Interesse an guten deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen scheint groß, ungeachtet der Sanktionen, die seit knapp 6 Jahren gelten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, erinnerte an den Anlass der Strafmaßnahmen, die Annexion der Krim.
Aber richtig ist auch, dass wir zum ersten Mal seit einigen Jahren in den großen politischen Fragen wieder Hoffnung empfinden.
Altmaier verwies unter anderem auf die Einigung, den russischen Gastransit durch die Ukraine fortzusetzen.
Der Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Moskau war ebenfalls ein deutlicher Hinweis darauf, dass wir geschlossen und gewillt sind, unsere beiderseitigen Beziehungen, Wirtschaftsbeziehungen auszubauen.
Nicht nur die Sanktionen bremsen. Ein Problem für deutsche Unternehmen ist die Lokalisierung, die Russland seit einigen Jahren einfordert. Viele Unternehmen müssen demnach in Russland produzieren und nicht nur importierte Teile zusammenbauen. Volker Dreyer, Auslandschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, nennt die sogenannte Verschrottungsprämie. Wer Nutzfahrzeuge nach Russland importiert, muss die Verschrottungsprämie gleich mitbezahlen. Ein Problem vor allem für dort tätige deutsche Agrarbetriebe, so Treyer, zumal es viele Fahrzeuge auf dem russischen Markt nicht gäbe.
Und dieser Zollsatz ist sehr hoch, teilweise exorbitant hoch, und das rechnet sich am Ende nicht mehr.
Handelsminister Manturov hatte in einem Interview mit dem Handelsblatt angekündigt, dass Siemens seine Großturbinen künftig komplett in Russland produzieren müsse. Siemens lehnt das ab. Bei der heutigen Konferenz warb Manturov für ein pragmatisches Miteinander. Es ist bezeichnend, dass die deutschen Investitionen in Russland trotz der Sanktionen in den letzten 4 Jahren auf das 1,5-fache gestiegen sind, auf mehr als 20 Milliarden Dollar, wobei der größte Anteil in die verarbeitende Industrie ging, rund 25% in den Handel. Manturov ist einer der wenigen Minister, die nach der Regierungsneubildung in Russland vor wenigen Wochen im Amt geblieben sind. Deutsche und russische Unternehmen hoffen, dass der neue Premierminister Michail Mischustin von Präsident Putin angekündigte große nationale Investitionsprojekte schnell umsetzt. Mischustin hat sich als Leiter der Steuerbehörde einen Ruf als effizienter Manager erworben. Alexei Knels von dem in Moskau ansässigen Investment- und Consulting-Unternehmen Creon Group erwartet,
dass die Regierung sich weiterhin aus der Wirtschaft zurücknimmt, dass eine Entwicklung der KMU, der kleinen und mittelständischen Unternehmen, lanciert wird und vor allen Dingen, dass sich Russland auch im Bereich Industrie und Mittelstand weiterentwickelt.
Knels beklagt, dass 39% der Wertschöpfung aus dem Energiesektor kämen. Russland ist seit langem vom Verkauf von Öl und Gas abhängig. Zum umstrittenen Dauerthema Nord Stream 2 gab es bei der Konferenz wenig Neues. Denn die Bauarbeiten ruhen, seit das Schweizer Unternehmen, das die Röhre verlegt hatte, aufgrund der US-Sanktionen ausgestiegen ist. Russlands Präsident Wladimir Putin hat angekündigt, die Pipeline werde bis Anfang 2021 fertiggestellt. Noch ist unklar, wie. Ein russisches Verlegeschiff müsste erst nachgerüstet werden und liegt weit entfernt an der Pazifikküste. Für Alexei Knels von der Creon Group ist klar,
Russland wird diese Pipeline bauen. Punkt.
Alexei Knels im Beitrag von Gesine Dornblüt über die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen. Private Pkw, die nicht oder nur wenig genutzt werden und trotzdem Platz wegnehmen. Dagegen sollte Carsharing eigentlich helfen. Die Idee? Autos werden von mehreren Menschen genutzt, die dafür auf ein eigenes Auto verzichten. Die Rechnung scheint aber nicht ganz aufzugehen. Zumindest bestimmte Formen des Carsharing bringen offenbar keine Entlastung für den Autoverkehr. Das ist eine der Erkenntnisse, über die der Bundesverband Carsharing auf seiner Jahrespressekonferenz informierte. Anja Dobrodinsky berichtet.
Ein knappes Fünftel der 25.000 Carsharing-Fahrzeuge in Deutschland sind inzwischen Elektroautos. Zum Vergleich, bei den privaten Pkw liegt der Anteil unter 1%. Die Carsharing-Anbieter würden gern noch mehr E-Autos anbieten. Gunnar Nerke, der Geschäftsführer des Branchenverbands, erklärt, warum das nicht so einfach ist.
Weil der Preis, der Anschaffungspreis der Fahrzeuge im Moment noch deutlich höher ist, der Wiederverkaufswert unklar ist an vielen Stellen. Die E-Fahrzeuge sind häufig schlechter ausgelastet als die vergleichbaren Verbrennerfahrzeuge.
Die Kunden sind noch skeptisch. Insgesamt 2,3 Millionen Menschen nutzen das Carsharing in Deutschland. Sie haben die Wahl zwischen stationsgebundenen und Free-Floating-Autos. Letztere gibt es nur in 17 großen Städten. Hier stehen die Autos irgendwo im Geschäftsgebiet und können nach Ende der Fahrt auch wieder irgendwo abgestellt werden. Das stationsgebundene Prinzip hingegen gibt es auch auf dem Land. Allerdings funktioniert es nicht überall, sagt Gunnar Nerke.
Das Carsharing erfüllt nur dort seinen verkehrspolitischen Sinn, wo der ÖPNV gut ausgebaut ist. Wohin sollen Leute Fahrten verlagern, wenn es keine alternativen Verkehrsmittel gibt?
Der durchschnittliche Carsharer nutzt Busse und Bahnen und steigt nur für spezielle Fahrten ins Auto. Das ist auf dem Land ohne ÖPNV unmöglich. Die größte Entlastung für den Straßenverkehr bringen die stationsgebundenen Fahrzeuge, so Nerke. Hier könne ein Auto 20 private Pkw ersetzen. Mehrere Studien hätten gezeigt, dass Nutzer dieses Prinzips oft kein eigenes Auto mehr haben.
Dass die Pkw-Anzahl von der Anmeldung bis heute deutlich gesunken ist in diesen Haushalten. Hier zeigt sich aber auch, dass im Free-Floating-Carsharing diese Ergebnisse zum Teil so nicht eintreffen.
Das liege an 2 Gründen. Zum einen ist das Free-Floating teurer, für viele zu teuer als Ersatz fürs eigene Auto. Zum Zweiten können die Fahrzeuge hier immer nur 20 Minuten vorher reserviert werden. Wer ohne eigenes Auto auskommen möchte, brauche aber Verlässlichkeit, meint Gunnar Nerke vom Branchenverband. Der vertritt übrigens vor allem stationsgebundene Anbieter. Eine Kombination aus beiden Prinzipien entlastet den Verkehr allerdings ähnlich gut. Beide Modelle werden übrigens von den Kunden im Schnitt nur ein-, zweimal im Monat genutzt.
Wir wollen Geschäftsmodelle, die in der Lage sind, das auszuhalten, dass der einzelne Haushalt nur 1,5 Mal pro Monat in einem Carsharing-Fahrzeug sitzt, aber die 60 Haushalte, die sich dieses Auto teilen, das Auto dann so auslasten, dass es betriebswirtschaftlich am Ende funktioniert.
Kürzlich wurde das Carsharing-Gesetz aus dem Jahr 2017 endlich auch in der Straßenverkehrsordnung verankert. Es erlaubt zum Beispiel spezielle Parkplätze nur für Carsharer und Gratisparken in der ansonsten kostenpflichtigen Parkzone.
Anja Dobrinski über die aktuelle Situation des Carsharing in Deutschland. Panama, die Kaimaninseln oder die Seychellen. Wer bei diesen Orten erstmal an Urlaub denkt, ist wohl kein potenzieller Steuervermeider. Die EU-Finanzminister haben die schwarze Liste der Steueroasen aktualisiert. Damit will man die jeweiligen Staaten und Gebiete zum Einlenken bei der Steuerpolitik bewegen. Stefan Überbach berichtet.
Die Liste soll abschrecken und sie wird immer länger. Seit heute sind es 12 sogenannte Steueroasen, die nach Ansicht der Europäischen Union zu wenig gegen Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung unternehmen. Der Oman zum Beispiel oder Trinidad und Tobago. Neu dazugekommen sind Panama, die Seychellen, das westpazifische Palau sowie die britischen Kaimaninseln, die vor dem Brexit noch zum Gebiet der EU gehört haben und deshalb aus Brüssel nicht gerügt werden konnten. Die Entscheidung der europäischen Finanzminister dürfte auch ein Signal Richtung London sein. Der CSU-Wirtschaftsexperte Ferber sieht darin eine Warnung. Der Traum britischer Brexit-Anhänger, aus Großbritannien eine Steueroase vor der Küste Europas zu machen, werde nicht aufgehen. Sollte es dazu kommen, würden auch die Briten auf der schwarzen Liste landen.
Ich habe große Sorgen, weil die Unabhängigkeit, die Herr Johnson dauernd propagiert, kann am Ende auch bedeuten, dass sie eine Steueroase werden wollen. Deswegen ist es gut, dass heute Cayman Islands als britisches Überseegebiet auf diese Liste kommen. Und ich kann die Briten nur warnen, spielt nicht mit dem Feuer, wir passen auf.
Der grüne Finanzpolitiker Sven Giegold vermisst die USA auf der Liste. Dabei würden gerade die Vereinigten Staaten über anonyme Briefkasten, Firmen und Depots regelrecht zur Steuerflucht einladen. Allerdings fehle der EU für diesen Schritt aus politischen Gründen offenbar der Mumm. Eine Schonfrist haben die Finanzminister der Türkei eingeräumt. Das Land habe zwar inzwischen einen automatischen Informationsaustausch mit allen EU-Staaten außer Zypern in Steuerfragen beschlossen, aber noch nicht umgesetzt. Dafür bekomme die Regierung in Ankara jetzt mehr Zeit. Die schwarze Liste der Europäischen Union gibt es seit 2017. Damals hatten Enthüllungen wie die sogenannten Panama Papers internationale Netzwerke für Steuerflucht und Steuerhinterziehung aufgedeckt.
Stefan Überbach über die schwarze Liste der Steueroasen. Gold gilt nicht nur in Zeiten von niedrigen Zinsen als eine krisenfeste und attraktive Geldanlage. Aber wie bei allen Investments lohnt der Blick ins Detail. Unter welchen Bedingungen Gold eine sinnvolle Ergänzung sein kann, erklärt Dieter Nürnberger.
In den vergangenen Jahrzehnten entwickelte sich der Goldpreis oft gegenläufig zu den Aktienkursen. Das Edelmetall kann deshalb durchaus zur Stabilisierung des eigenen Anlagedepots beitragen. Auch die Stiftung Warentest sieht in Gold eine sinnvolle Ergänzung der Vermögensanlage. Allerdings sollte der Depotanteil nicht höher als rund 10% sein, rät Roland Aulitzki. Denn auch Gold unterliege stets starken Schwankungen.
Das bedeutet schon, dass 40-50% von einem Anlagebetrag zwischenzeitlich weg sein können. Deshalb sollte die Goldanlage ähnlich gesehen werden wie eine Aktienanlage. Für langfristige Zwecke okay, aber eben nicht als Ersatz für sichere Geldanlagen.
Es gibt Goldbarren und Standardmünzen, ebenso das Investment in börsengehandelte Rohstoffe oder Goldsparpläne. Wer das Edelmetall sozusagen in seinen Händen halten will, sollte aber beachten, dass kleine Maßeinheiten unverhältnismäßig teuer sind. Die am meisten verbreitete Gewichtseinheit ist die Feinunze. Banken und Händler berechnen hier derzeit einen Aufschlag von rund 4% auf den aktuellen Goldpreis. Kleinere Gewichtseinheiten, beispielsweise ein 1-Gramm-Barren, eignen sich hingegen nicht zum Kauf.
Weil eben die Herstellungskosten in keinem Verhältnis zum Preis stehen. Bei sehr kleinen Einheiten Zeiten hat man durchaus Aufschläge von 20-30%.
Wer auf physischen Goldbesitz weniger Wert legt, sollte eine ETC-Anlage erwägen, also eine Anlage in Börsenzertifikate für Rohstoffe. Ähnlich wie bei einem Indexfonds im Aktienbereich bilden ETC den Goldpreis ab. Theoretisch bestehe zwar das Risiko einer Insolvenz des Herausgebers, so Roland Olitzky, doch sei dies in der Praxis äußerst gering.
Die Gold-ETC sind die preiswerteste Möglichkeit der Goldanlage. Zum Beispiel beim bekanntesten Produkt Xetra Gold sind die Kaufaufschläge minimal und auch die jährlichen Kosten sind sehr gering.
Da sich Gold-ETC relativ einfach handeln lassen, eignet sich ein solches Investment gut für Anleger, die ein bestimmtes Mischverhältnis im Depot haben wollen. Untersucht wurden auch Goldsparpläne. Hier können die Anleger ebenso zwischen einer Wertpapieranlage in Gold-ETC oder auch in dingliches Edelmetall wählen. Vorteil: Da bei einem Sparplan regelmäßig eingezahlt wird, müssen Anleger weniger auf das richtige Timing achten. Doch auch hier gilt, wer über einen Sparplan direkt Gold kauft, muss mit deutlichen Aufschlägen rechnen. Roland Olitzky.
Neben relativ hohen Kaufaufschlägen, Einstiegsgebühren, Verwahrgebühren, in diesem Markt gibt es unzählige Anbieter und viele haben unsere Anfragen ignoriert oder die Mitarbeit verweigert. Die Kosten sind da intransparent, sodass man da extrem vorsichtig sein sollte.
Fazit der Stiftung Warentest: Wegen der teils hohen Nebenkosten glänzt nicht jede Goldanlage. Allerdings gilt beim Goldinvestment oft ein steuerlicher Vorteil, denn der Goldkauf ist von der Mehrwertsteuer befreit.
Dieter Nürnberger mit Tipps zum Goldinvestment. Und damit leiten wir direkt über zum Handelstag an der Börse mit Jan Plate im Frankfurter Börsenstudio. Herr Plate, der Goldpreis hat heute in Euro ein neues Rekordhoch erreicht. Wie sieht es im Moment aus?
Es sieht weiter ganz gut aus, denn während Anleger ja bisher hauptsächlich wegen der niedrigen Zinsen oder auch Strafzinsen, die es bei Gold nicht gibt, eben bei Gold zugegriffen haben, wird Gold jetzt eben auch wegen der Unsicherheiten wegen des Coronavirus gesucht. Dazu bleibt der Euro schwächer und unter Druck bei einem $0,0819. Bremsen den Euro. Unter anderem belastet er heute der schwächere ZDW-Index, was auch den Goldpreis in Euro treibt, auf jetzt rund 1.481 Euro. Und auch in Dollar geht es für den Goldpreis deutlich nach oben im Vergleich zu gestern Nachmittag um rund 12 Dollar. Und der Goldpreis steht jetzt bei etwa 1.604 Dollar.
Sie haben das Coronavirus schon erwähnt, das zeigt weiterhin Auswirkungen auf die Wirtschaft. Apple hat vor weniger Umsatz gewarnt. Wie schaut es für Apple und auch andere Unternehmen an der Börse aus?
Ja, da gibt es Verluste, die Apple-Aktie selber mit einem Abschlag von 2% und eben auch bei anderen Unternehmen sind die Anleger zurückhaltender. Zum Beispiel im DAX beim deutschen Chiphersteller Infineon, dort ein Minus von 2,5% oder in der zweiten Börsenliga der Apple-Zulieferer Dalek Semiconductor. Das beschert Abschläge von etwa 4,5% oder auch der Chip-Zulieferer Siltronic, dort auch Abschläge von rund 3%.
Dann schauen wir allgemein auf den DAX.
Ja, da geht es eben auch nach unten. Anleger nach dem gestrigen Rekordhoch wieder ein bisschen zurückhaltender. Der DAX jetzt mit einem Minus von 0,8% bei 13.670 Punkten. Und nach dem gestrigen Feiertag wird ja auch in den USA wieder gehandelt. Dort der Dow Jones, der büßt rund 0,5% ein.
Wir haben am Anfang der Sendung über die geplante Übernahme der Zugsparte von Bombardier durch Alstom berichtet. Wie wird das an der Börse gesehen?
Also da werden schon noch einige Fragezeichen gesehen und ob es da wirklich dann grünes Licht gibt. Zum Teil wird da nur eine 50-50-Chance gesehen. Die Alstom-Aktie mit einem Minus von fast 3% und auch der Wettbewerber Siemens im Minus mit einem Abschlag von rund 1%.
Dann gucken wir auf die Bankenwerte. Bei HSBC wurden massive Stellenstreichungen angekündigt. Wie wirkt sich das aus?
Ja, und nicht nur Stellenstreichungen bei HSBC. Die Geschäfte in den USA und Europa werden gekürzt. Und außerdem wird wegen der wirtschaftlichen Coronavirus-Folgen mit einer steigenden Risikovorsorge für faule, also ausfallgefährdete Kredite gerechnet. Die Aktie von HSBC, die verliert rund 6%. Für die Anteilsscheine der Deutschen Bank geht es um 2,5% nach unten oder auch für die Papiere der Commerzbank um rund 0,5%. Gewinner sind heute eher defensive Werte, wie zum Beispiel die Energieversorger RWE und E.ON oder auch die Deutsche Telekom, von der es ja morgen dann Geschäftszahlen geben wird.
Und zum Schluss schauen wir noch auf die Anleihen.
Ja, die waren heute gefragt, die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen tiefer im Minus bei minus 0,42%.
Jan Plate über den Handelstag an der Börse. Und damit endet Wirtschaft und Gesellschaft für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Peetz. Vielen Dank fürs Zuhören.